Wir haben eine gewisse Erschwerung des Vorlesungsbetriebs, die sich ergibt leider durch Verpflichtungen, die ich anderweitig habe. Erster Punkt ist, dass nächste Woche eine Tagung zur Zukunft des Doktoratsstudiums stattfindet, wo ich als stellvertretender Vorsitzender der Curricularkommission der Universität sein muss. Das heißt, nächsten Freitag fällt aus hier. Das ist der 12. Dann muss ich auch noch vorweg ankündigen, dass am 29. November und am 3. Dezember ich auch nicht in Österreich bin. Ich mache eine Vortragsreise im Ausland und das heißt, diese beiden Termine fallen auch weg. Wir sind ja aber aufgrund der modernen Technik in der Lage, das ein bisschen wieder einzuholen. Und was ich mir gedacht habe, ich habe gerade mit Günter Friesinger auch geredet, ist, ich werde einfach zusätzliche Vorlesungen aufnehmen und zur Verfügung stellen zum Hören. Also wenn sonst keine Initiative diesbezüglich kommt, dann würde ich das so machen. Ich würde es vermutlich in der Weihnachtszeit zwei Vorlesungen machen, auf die Audiothek stellen, auch hier zur Verfügung stellen und es auch im Computerraum zum Brennen zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie brauchen nicht mit MP3 und ähnlichen Zaubereien des Internets zu operieren, sondern Sie können es sich im Computerraum auf eine CD brennen und entsprechend hören. Ich hätte auch noch eine Erweiterung des Vorschlages, der mir eigentlich ganz gut gefallen würde, bin aber an dieser Stelle angewiesen auf Reaktionen von Ihnen allenfalls. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zumindest eine dieser zusätzlichen Sessions als eine Gesprächssession machen. Es gibt ja schon jetzt beginnende Beteiligung in der Wiki-Diskussion und wir haben auch in der Vorlesung, das letzte Mal war ja ein gutes Beispiel, eine ganze Reihe von interessanten Punkten angesprochen. Wenn wir uns in den Weihnachtsferien irgendwann, wäre das, aber es geht auch vorher, also der Termin wäre da flexibel, mit einigen Leuten, die daran interessiert sind, zusammensetzen würden, dann könnten wir quasi ein Vierergespräch oder sowas machen, eine Art von Podiumsdiskussion, die genauer eingeht, auch auf Fragen, die Sie vielleicht stellen wollen. Da könnte ich mich auch vorbereiten. Das heißt, wir hätten so eine kleine Seminarsitzung, die wir aufnehmen können und dem Rest der Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Ich sage es nur mal als Möglichkeit, es ist noch einfach zu früh, um das konkret zu planen, aber wenn Sie daran Interesse haben, könnten Sie vielleicht schon mal was einfallen lassen. Ich komme darauf in jedem Fall zurück. Ja, zur angesprochenen eben Wiki-Diskussion, wenn Sie sich das angesehen haben, es ergibt sich mittlerweile in dem Diskussionsstrang über Annäherungen zwischen Anna und Anne. Ich weiß nicht, warum das plötzlich alles feministisch gedreht wird, oder ich weiß es schon, eine ganz interessante Diskussion über im Anschluss an die Isomorphien und an die Spiegel- und Kausalfragestellung. Das ist etwas, was ich heute noch nicht kommentieren werde. Wir kommen vermutlich das nächste Mal, also in 14 Tagen, darauf zu sprechen, weil ja bekannterweise das Schlagwort Isomorphie ein zentrales Schlagwort in der Wittgenstein-Traktatus-Auffassung ist und ich auf das zu sprechen kommen werde. Was mich an dieser Stelle interessiert, da will ich also kurz noch darauf hinweisen, ist die untergründige Logik, die das, was in Vorlesungen normalerweise passiert, ein wenig erweitern und supplementieren kann. Es ergibt sich über diese Themen hier eine Diskussion, die nicht angelegt gewesen ist, um das zu illustrieren, was im Traktat dann zu besprechen sein wird. Es eignet sich aber besonders gut als eine Vorbereitung. Das heißt, wenn wir diesen Diskussionsstrang weiterziehen, die nächsten 14 Tage, dann werden wir auf dieser Ebene, auf der Text- und gemeinsamen Schreibebene, Beiträge Bereitungen und Einteilungen haben, die wiederum in die Vorlesung einfließen können, die also so Nebengleise oder Seitenarme, könnte man sagen, Seitenarme einer Diskussion, die zu Beginn der Veranstaltung hier losgetreten worden ist, die ein eigenes Leben entwickeln und die wir dann in die Vorlesung wieder mit hineinnehmen können. Eine Entwicklung, die also das Interferieren von Textarbeit, gemeinsamer Textarbeit und Vorlesungspräsentation sehr, sehr schön zeigt. Das will ich also mal als einen Starthinweis noch anbringen. Bevor ich heute nun wirklich zu Frege komme und zu dem, was wir mehrfach ja schon angesprochen haben, ich habe das letzte Mal so etwas genannt wie Wahrheitsfundamentalismus, eine Form des Pro-Wahrheit-Denkens, die wir uns jetzt mal näher ansehen werden und von der ich schon vor einem Monat oder sowas gesagt habe, dass es eine Form des Querdenkens ist, die in der damaligen Situation, und wir werden gleich sehen, warum das so ist, doch sehr verblüffend und sehr schräg zu positionieren ist, die aber aus einer solchen Querposition in eine traditionsbestimmende Entwicklungsgeschichte in der Diskussion des Wahrheitsproblems genommen hat. Ich habe Ihnen zwei Ausschnitte aus zentralen Frege-Texten zur Verfügung gestellt. Ich sollte vielleicht etwas über den Zeitrahmen sagen. Ich habe es hier reingeschrieben. Das erste ist eine Schrift aus 1918 ist erschienen, weiß ich jetzt nicht genau. Und das zweite ist eine frühere Schrift aus 1891 aus Funktion und Begriff. Ich habe die umgedreht von der zeitlichen Reihenfolge, weil die erste Schrift eine mehr prinzipiell philosophische Reflexion ist, die zweite Schrift, die so technischer organisiert ist und zeitlich früher ist, ist, glaube ich, sinnvoll zu rezipieren, erst wenn man sich mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat zur Kenntnis genommen hat, was der Begriffsrahmen ist, mit dem Frege hier operiert. Diese beiden Daten sind deswegen auch vielleicht nicht unerheblich, weil das Nietzsche-Zitat, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben, das kommt aus den unedierten Fragmenten aus dem Jahre 1887. Ich habe Ihnen das Zitat auch noch genau hingeschrieben. KSA übrigens, wenn Sie das dann sehen, ist kritische Studienausgabe. Wenn Sie also dies bei DTV als Taschenbuchserie erschienen, wenn Sie es genau nachlesen wollen, dort in der kritischen Studienausgabe, eben aus den Fragmenten 1887, 88. Das heißt, die Akzente, um die es jetzt geht, sind gesetzt worden im letzten Teil des 19. Jahrhunderts. Und ich denke, es ist bemerkenswerterweise, nicht, dass ich darüber viel reflektieren könnte, aber bemerkenswerterweise ist es doch so, es gibt Jahrzehnte, die sind wichtiger und die sind weniger wichtig, auch in der Geistesgeschichte und Geistesentwicklung, dass es im Zusammenhang mit dem Wahrheitsproblem gerade zu diesem Zeitpunkt zwei massive Interventionen gegeben hat, die noch immer unsere Diskussion bestimmen. Da ist natürlich was anderes, sind natürlich auch Sachen nachgekommen, aber prototypisch, also die nihilistische Attacke von Nietzsche, die wir das letzte Mal gesprochen haben, und auf der anderen Seite die fundamentallogische Aktion von Frege, die wir hier besprechen werden. das sollte man doch im Auge behalten als eine gewisse zentrale Zeitkonstellation. Den Beitrag Der Gedanke, eine logische Untersuchung gibt es in meinem elektronischen Archiv Sammelpunkt. Da können Sie sich den ganzen Artikel ansehen. Der ist in den Wittgenstein-Studien einmal in Nur Asci publiziert worden. Das, was ich heute diskutieren möchte, habe ich Ihnen da rausgenommen und in ein PDF-File zur Verfügung gestellt. Das kriegen Sie auch von dort. Das ist das Zitat mit dem 1819 war ist es doch, nicht 1718, 1819. Das ist, wenn Sie die Zeitschrift ansehen, in der das veröffentlicht worden ist, haben Sie schon eine pikante Bemerkung am Rande. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus heißt das. Und der deutsche Idealismus ist nun wahrlich nicht das, was mit der Tradition der analytischen Philosophie und insbesondere in dem, was man mit Frege, Logik assoziiert, eine große Rolle spielt. Aber damals waren die Dinge doch noch etwas anders organisiert. Das heißt, wir können an dieser Stelle sehen, dass also Gottlob Frege, der es niemals bis zum ordentlichen Professor gebracht hat, der ein außerordentlicher Professor in Jena geblieben ist und große Mühe gehabt hat, seine Sachen zu veröffentlichen, ein Mathematiker und Logiker, der Gedanken entwickelt hat, die zunächst einmal nur großes Befremden ausgelöst haben und der in der Logikzunft der damaligen Zeit auch offensichtlich nicht günstige Publikationsmöglichkeiten gefunden hat, das in der Zeitschrift Philosophie des deutschen Idealismus veröffentlicht hat. Diese Sache ist deswegen hier bemerkenswert, weil man auf der einen Seite sagen könnte, dass das, was wir über also die Nietzsche-Intervention, die in die Richtung geht, dass Logik eine nichts anderes ist als eine Frage des subjektiven Vermögens. Wir haben ja darüber gesprochen, ob ich mir das vorstellen kann oder nicht kann. Es handelt sich nicht um objektive Gesetze, es handelt sich um eine Form von psychologischer Kapazität. Kann ich mir einen Widerspruch vorstellen oder kann ich mir nicht vorstellen? Das kann der Notwendigkeit des Satzes vom Widerspruch, erinnern Sie sich, ist ein Kann der Vorstellungsgabe, was nicht ganz unfairerweise so kommentiert werden könnte, dass man sagt, naja, die einen können es und die anderen können es nicht. Wenn du dir einen Widerspruch nicht vorstellen kannst, bist halt vielleicht fantasiemäßig ein bisschen unterbegabt und unter dieser Stellen, unter diesem Stellenwert, unter diesem Punkt ist es klar, dass die Logik es schwer hat. Es hat dann jeder seine eigene Logik und jede ihre eigene Logik, die danach zu bemessen ist, was sie sich an Satzkombinationen vorstellen kann oder nicht vorstellen kann. Und der Hinweis, den ich das letzte Mal schon gegeben habe, ist, dass es zumindest die Schwierigkeit dabei gibt, dass der Nietzsche-Text selbst, wenn man ihn sich ansieht, aufgebaut ist, zumindest auf der Basis von Worten, die für logische Argumentation stehen. Also darum, daher, gesetzt das und solche Sachen, gegeben das eine, kann man das andere sagen. Das sind Abfolgen zwischen Sätzen, die nicht psychologisch normalerweise interpretiert werden, sondern die eine andere Form, eine strengere, könnte man mal sagen, eine nicht in dem Sinn subjektive Form und Deutung haben in der Regel. Wir haben das im Zusammenhang mit dem Wahrheitsanspruch und dem, was Tugend hat, diesbezüglich sagt, kurz uns angesehen. Und die Situation, in die man also durch diesen Kollaps der Geltungsansprüche im Rahmen der Nietzsche-These zu gewärtigen hat, ist das kann ich philosophiegeschichtlich jetzt auch nicht wirklich einlösen, aber ich kann es als kleinen Hinweis sagen, das ist etwas, was im 20. Jahrhundert ganz massiv als eine auch Auflösungsgeschichte in der Tradition des deutschen Idealismus, des Denkens der nachkantianischen Philosophie interpretiert worden ist, als eine Folge davon, dass man im Rahmen von Erkenntnistheorie und deutschem Idealismus die Rolle der Subjektivität, der transzendentalen Subjektivität so stark gemacht hat, dass man Objektivität geschaltet hat, also der Zugang zu Objektivität geschaltet worden ist über Kategorien von Subjekt, subjektiver Leistung, zwar nicht im deutschen Idealismus einer psychologischen subjektiven Leistung, sondern der Leistung von Erkenntniskapazitäten, die Menschen haben als vernunftbegabte Lebewesen, nicht aufgrund von Psychologie, sondern aufgrund von Vernunft. Und Vernunft ist etwas, was einen Stock drüber liegt, über der Form der psychologischen Befindlichkeit. Also da muss man durchaus noch damit rechnen, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen Menschen sind Lebewesen, die bestimmte Gefühle, Empfindungen und Gedanken haben. Gefühle, Empfindungen, Gedanken sind aber als solche noch ungeregelt, sind noch nicht geordnet, sind noch nicht vernünftig. Menschen sind auch Vernunftwesen und als Vernunftwesen können sie bestimmten Regeln des geordneten Argumentierens, des geordneten Abfolgens von Sätzen folgen. Das ist europäische Tradition und diese allgemeinen Regeln, nach denen sich Lebewesen richten können, wenn sie miteinander kommunizieren, die nicht abhängig sind davon, wie sie sich gerade fühlen oder was sie gerade attraktiv oder weniger attraktiv finden. Das als Vernunft regeln ist eingelassen in menschliche Erkenntniskapazität und der deutsche Idealismus, entschuldigen Sie, diese sozusagen extremst verknappende Formulierung ist eine philosophische Denkweise, die das, die diese Kapazität, diese Vernunftkapazität in der Struktur menschlicher Subjektivität angesiedelt hat. Und in der Philosophiegeschichte ist das dann weitergegangen und das ist die Kapazität, das ist die Wichtigkeit der Kant-Kritik Nietzsches zum Beispiel. An dieser Stelle kann man es gut ausmachen. Nietzsche ist aufgetreten und hat gesagt, diese Vermögen, diese Fähigkeiten, von denen Kant spricht und die Kant zuordnen möchte, dem Menschen als einem Vernunftwesen, das sind eben keine überzeitlichen Kapazitäten, die der Mensch nun so mit sich herumträgt, sondern das sind psychologische Fähigkeiten. Kantianisch würde man darauf antworten, ein klassischer Fall von subjektivisierendem Missverständnis. Es geht, Nietzsche hat überhaupt nicht verstanden, worum es da geht. Es geht um regulative Prinzipien, um nur ein Wort zu nennen, das beim Kant und bei der kantianischen Tradition dann kommt. Es geht um Gesetzlichkeiten, die wir befolgen müssen, um uns ernst zu nehmen, um einander ernst zu nehmen, wie ich das letzte Mal ausgeführt habe, und nicht darum, dass wir uns bestimmte Dinge besser oder weniger gut vorstellen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich jetzt eben die Augen schließe und 15 Zentimeter vom Boden zu schweben beginne. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vieles vorstellen. Das heißt nicht, dass mit dieser Art von Vorstellung ich einen großen Erfolg haben werde in den Handlungen und in den Argumenten, auch in sozusagen nachprüfbaren Argumentationszusammenhängen. Das heißt, Vorstellungen müssen einer einem, sagen wir mal, Reality-Check unterliegen und einem Logik-Check unterliegen, um in kommunikativen Situationen brauchbar zu sein. Und das ist etwas, was sich nicht machen lässt, wenn ich die Sache in der Einzelperson lokalisiere. Gut, alles das war jetzt gesagt zur Vorbereitung darauf, dass sie entsprechend sozusagen instruiert und informiert sind, wenn sie lesen, was Frege über die Rolle von Wahrheit in der Philosophie und in der Logik sagt. Frege ist jemand, der alle die von mir ist auch so ein bisschen abwertend formulierten Überlegungen über subjektive Kapazitäten, über ganz allgemein den Relativismus, nicht, der da angesprochen ist, auf das Entschiedenste zurückweist und durchkreuzt. Ich habe Ihnen hier ein paar Stichworte gesagt, was mir an diesem Zitat, das ich jetzt gerade durchgehen werde, wichtig ist. Also zunächst einmal einige generelle Annahmen über Wahrheit, die beim Frege hier gemacht werden. Ich habe das hier genannt, eine Qualitätsdifferenz zwischen Logik und einzelnen Wissenschaften, eine Parallelisierung der Logik mit Naturgesetzen und ein Antipsychologismus. Diese Sachen schauen wir uns mal zunächst mal an. Er beginnt mit einer Bemerkung, die ich sehr hilfreich finde, die man, denke ich, festhalten kann. Das ist auch noch nicht sehr kontrovers, aber für philosophische Orientierungszwecke doch ganz sinnvoll, dass es Worte gibt wie schön, gut und wahr und dass mit diesen Worten sich eine Partitionierung der Philosophie in einzelne Disziplinen verbindet, die Ästhetik, die Ethik und die Logik in dem Fall, und dass es, das sagt er an anderer Stelle, nicht sehr viel Sinn macht, diese zentrale Definitionsfunktion, die mit diesen Worten verbunden werden kann, nochmal selber zu analysieren und auf etwas zurückzuführen, was noch elementarer ist. Also die, wenn man es pragmatisch auffasst, sozusagen ein bisschen neutral formuliert, dann sagt er da so etwas wie in dem Bereich dessen, worüber wir systematisch nachdenken, philosophisch, gibt es und ich sage es jetzt mal auf die traditionelle Art und Weise, es gibt das Schöne, es gibt das Gute, es gibt das Wahre und diese mit diesen unterschiedlichen Bereichen beschäftigt sich die Ästhetik, Ethik und Philosophie. Was ist das Gute, was ist das Wahre? Vielleicht sind Sie auch mit dieser Frage, was ist das Wahre, noch hierher gekommen. Das wäre, das würde also zur Verhandlung stehen in der Logik. Die Logik sagt Ihnen, die Ästhetik sagt Ihnen, was schön ist, was das Schöne ist. Die Logik sagt Ihnen, was das Wahre ist. So ist es traditionell verortet. Und hier ist es aber schon so, dass Frege eine ganz charakteristische Wendung dieser Art von Problemstellung gibt. Er sagt eben nicht, er sagt nicht zumindest in der ersten Zeile, im ersten Satz sagt er genau nicht, die Logik beschäftigt sich mit dem Wahren oder die Ethik beschäftigt sich mit dem Guten, sondern hier steht das Wort schön und das Wort gut und das Wort wahr. Und das Wort wahr weist der Logik die Richtung. Das ist eine entschiedene Abkehr. Er weiß eigentlich, also man kann nicht sagen, dass er da jetzt explizit eine Attacke gegen die klassische Philosophie reitet, aber es ist dann sehr deutlich geworden, dass das das ist, was da impliziert ist. Die Frage nach dem, was ist das Wahre, um es geradewegs jetzt so zu formulieren, nach heutigem Erkenntnisstand, die Frage nach dem, was ist das Wahre, sollten wir lieber einklammern und sollten wir umformulieren. Es sollte stattdessen die Frage gestellt werden, wir haben ein Wort wahr und wir schauen uns an, wie das Wort wahr funktioniert. Zum Wahren, zu dem, was das Wahre ist, haben wir einen Zugang nicht durch Appell und Rückgriff auf irgendwelche Intuitionen darüber, was Wahrheit ist, sondern wir haben ein Wort Wahrheit und wir haben die Möglichkeit, uns genauer anzusehen, wie dieses Wort Wahrheit in unserer Sprache funktioniert. Es funktioniert in unserer Sprache nur dadurch, dass wir es selber lernen und lernen können. Und der Bereich dessen, was angesprochen wird durch diesen Sprachgebrauch, durch den Gebrauch dieses Wortes Wahrheit, dieser Bereich ist der Bereich, über den wir uns unterhalten müssen, wenn wir über Wahrheit sprechen. Das ist die Mitteilung des ersten Satzes. Wahr weist der Logik die Richtung. Ist schwer zu unterschätzen, was da an methodischer Umstellung schon mit drinnen steckt. Man kann natürlich jetzt hier weiter sagen, na gut, und das kommt dann auch gleich, wenn wir uns jetzt einmal beginnen, darüber näher zu unterhalten, wie wir Wahrheit unterschiedlich verwenden, dann stellt sich heraus, dass es zahlreiche unterschiedliche Verwendungsweisen dieses Wortes wahr gibt und dass diese Behauptung wahr weist der Logik die Richtung dann doch wiederum sehr ergänzungsbedürftig ist, weil unter dem großartigen Angebot dessen, wie man wahr überall verwenden kann, wir noch keine Richtung darüber finden, was der Logik die Richtung weisen sollte und vor allem nicht der Logik, die Frege hier im Auge hat. Wir haben uns, um das kurz hier nur anzudeuten, ich komme später in der Vorlesung darauf sicher noch zurück. Wir haben uns im vergangenen Studienjahr ziemlich eindringlich gestritten um die Frage, ob so eine Formulierung wie ein wahrer Freund, das ist ein wahrer Freund oder das ist ein wahrer Skandal oder sowas ähnliches, ob diese Form von Gebrauch von Wahrheit, das ist ein Gebrauch von Wahrheit, ob die der Logik die Richtung weisen soll, ob wir es dabei ansetzen sollen oder ob es andere Gebräuche von Wahrheit gibt. Ein bisschen weiter unten findet sich das beim Frege auch. Will ich vielleicht, wenn schon, kann ich da runtergehen. Er sagt hier, nicht? Zunächst aber will ich ganz im Rohen die Umrisse dessen zu zeichnen versuchen, was ich in diesem Zusammenhang wahr nennen will. Und hier haben Sie schon das zweite Sprachmuster, das beim Frege durchaus immer noch drinnen ist. Also das ist ganz im Umbruch, was er wahr nennen will. Diese Formulierung enthält schon einen inhaltlichen Zugriff auf Wahrheit. Ne? Das ist nicht die Formulierung, wenn er es korrekt machen würde, so wie er es im ersten Satz beginnt, müsste da stehen, die Umrisse dessen zu zeichnen, versuchen, welche Gebrauchsweisen des Wortes wahr mir wichtig sein werden. Das wäre die von heute formulierte sprachanalytische Erkenntnis, die nicht rekurriert auf eine Beschaffenheit von Wahrheit, die man erkennen müsste. Ich will das vielleicht hier gleich einschieben aus der Diskussion gerade jetzt und heute, was also gegenwärtige Wahrheitsdiskussion in der analytischen Tradition ausmacht, ist so eine Behauptung wie, es gibt nichts, was wir herausfinden könnten über Wahrheit, vergleichbar wie, was wir herausfinden könnten in den einzelnen Wissenschaften. Also wenn wir eine Frage haben, zum Beispiel über Elementarteilchen, wie viele Elementarteilchen gibt es oder wie funktionieren bestimmte Abschnitte des genetischen Codes, dann haben wir dabei eine Sachvorgabe und dann können wir das untersuchen. Dann können wir herausfinden, wie die innere Struktur meinetwegen eines Atomkerns aussieht. Nach diesem Muster, nach heutiger analytischer Auffassung, das ist die sogenannte Redundanztheorie, der Minimalismus in Wahrheitsfragen, nach diesem Muster ist es einfach eine Fehleinschätzung, so ähnlich an das Problem Wahrheit heranzugehen und zu sagen, so ähnlich wie wir den Atomkern haben und den Atomkern zu untersuchen, untersuchen wir die Wahrheit und finden dann heraus, was die Wahrheit ausmacht. Und dann gibt es eben, Sie kennen das, nicht? Es gibt als Antwort, wogegen richtet sich diese Auffassung? Sie richtet sich gegen die sogenannten substanziellen Theorien von Wahrheit, wie man zum Beispiel sagt, die Wahrheit besteht eben in der Übereinstimmung eines Gedankens mit einer Sache oder die Wahrheit besteht darin, dass eine Gruppe von Leuten sich einig sind über eine Sache oder die Wahrheit besteht darin, dass Sätze zusammenpassen oder nicht zusammenpassen. Das sind inhaltliche Aussagen über das, worin die Wahrheit besteht. Auf der ersten Seite Annäherungen habe ich Ihnen die Links auf entsprechende Lexikonartikel gelegt, die solchen substanziellen Aussagen über Wahrheit, Korrespondenztheorie, Kohärenztheorie, Konsenstheorie entsprechend nachgehen. Das ist sozusagen in Auseinandersetzung und in Abhebung von einer Vorstellung von diese Art von das Wesen der Wahrheit, das worum es bei Wahrheit geht, diese ganze Zugangsweise sollen wir vermeiden. Wenn man Frege hier nimmt, was man wahr nennen will, dann ist hier durchaus sozusagen in klassischer Art und Weise noch vorausgesetzt, es gibt dieses Phänomen der Wahrheit und was er hier tut, ist nur den Gebrauch von wahr so einzuschränken, dass er dorthin fokussiert wird, auf das, worum es ihm geht, inhaltlich, auf dieses Wahrheitsgebiet, auf das es Frege geht und den Gebrauch des Wortes Wahrheit sozusagen ein bisschen zu trennen, zu segregieren von Gebrauchsweisen von Wahrheit, nämlich seinen Gebrauch von Wahrheit, von anderen Gebrauchsweisen von Wahrheit zu segregieren, die nicht in diesen Bereich kommen und was er da nennt, nicht in dem Sinne von wahrhaftig oder wahrheitsliebend und auch nicht von Wahrheit in der Kunst, in der Rede. Man setzt auch das Wort wahr einem anderen Wort vor, um zu sagen, dass man dieses Wort in seinem eigentlichen unverfälschten Sinn verstanden wissen sollte. Also das ist der wahre Freund, das ist eine wahre Erleichterung, es ist eine wahre Freude, dich wieder zu sehen. Diese Verwendungsweisen, das will er da alles draußen haben. Ich habe da einen kleinen Vorgriff gemacht, um Ihnen zu zeigen, dass die Konsequenzen des sich leiten Lassens vom Wort statt von der Sache nicht von vornherein so eindeutig sind, wie man es vielleicht glauben sollte. Man muss im Wort selber, im Wortgebrauch selber genauer hinsehen und die entsprechenden Unterscheidungen machen. Und dazu wiederum, um diese Unterscheidungen machen zu können, braucht man eine Intuition darüber, wo es hingehen soll, welche Art von Gedankenexperiment, Gedankenunternehmung wir vor uns haben, wenn wir uns jetzt auf das einlassen, was uns das Wort Wahrheit hier zu sagen hat. Und diese Hintergrundintuitionen über Wahrheit können wir jetzt ein wenig genauer überprüfen oder uns vor Augen führen, indem wir den Frege-Text weiter ansehen. Und dieser Frege-Text zeigt nun etwas, was auf eine überraschende Art und Weise zunächst mal eine Extrastellung, eine qualitative Extrastellung der Logik enthält, eine Qualitätsdifferenz, die eine aus der Philosophie sehr bekannte Argumentationsstruktur sozusagen versinnbildlicht und verdeutlicht. Etwas, was man sich mal sozusagen sehr deutlich machen muss, weil das eine Strategie ist, eine Strategie der Betrachtungsweise von Wahrheit, auf die wir schon gestoßen sind und auf die Probleme, von der wir schon gestoßen sind, am Anfang dieser Vorlesung in der Diskussion über die Neurobiologie. Erinnern sich, da hatte ich kurz darauf hingewiesen. Ich hatte gesprochen darüber, dass Gerhard Roth und Wolf Singer aufgestellt haben, die Behauptung, die Neurophysiologie ist in weiterer Zukunft die Leitwissenschaft zur Überprüfung dessen, was die Legitimität von Sätzen ausmacht. Die Zitate haben Sie auf der ersten Seite. Die Neurobiologie als eine Wissenschaft, die sich kümmert darum, was in den Bereichen des Großhirns so vor sich geht. Und an dieser Stelle habe ich schon gesagt, da gibt es einen philosophischen Gegenzug dagegen, der ganz platt gesagt mal damit zu tun hat, dass man sagt, Wissenschaften können sich einzelne Fragen vorlegen und können diese Fragen beantworten, zeitweise, schrittweise oder genereller. Die Philosophie ist nicht von dieser Art. Die Philosophie fragt nach Voraussetzungen dessen, wie Wissenschaften funktionieren können, und zwar gerade auf dem Level von Vernunftgebrauch, den ich anfangs angesprochen habe. Die Philosophie ist natürlich hier schon auch markiert als eine Erhabenheitsform, als eine Zusammenfassung und Abstraktion, der man sehr skeptisch gegenüber sein sollte, aber ich lasse es einmal so stehen. Und zwar vor allem lasse ich es deswegen so stehen, weil der Gedankengang, der hier drinnen steht, im Prinzip derselbe Gedankengang ist, nur dass er nicht mit der Philosophie operiert, sondern mit der Logik. Wenn Sie es hier anschauen, zwar haben alle Wissenschaften Wahrheit als Ziel, aber die Logik beschäftigt sich noch in ganz anderer Weise mit ihr. Das ist ein Gedanke, den man jetzt direkt nur durch Vertauschung der entsprechenden Worte umsetzen könnte in der Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Neurophysiologie. Natürlich hat die Neurophysiologie auch die Wahrheit zum Ziel, nämlich sie möchte herausfinden, ob diese und diese Transmittersubstanz in der und der Geschwindigkeit dort und dorthin kommt. Wenn man das ein bisschen pathetisch sagt, kann man sagen, die wollen das herausfinden, die wollen wissen, Transmittersubstanz so und so kommt in der und der Zeit an diesem und diesen Ort. Die wollen die Wahrheit dieser Aussage wollen sie herausfinden, aber die Frege-Intervention ist jetzt hier, aber die Philosophie, ich ersetze das, beschäftigt sich noch in ganz anderer Weise mit der Wahrheit. Nicht einfach so, dass sie herausfinden will, ob die dorthin kommt zu dem und dem Zeitpunkt, sondern indem sie sich fragt, was ist denn das eigentlich? Was sind denn die Bedingungen, unter denen diese Wahrheitssuche in den einzelnen Wissenschaften stattfinden kann? Wenn Sie sich das so klar machen, wird deutlich, warum ich auch so sozusagen seismografisch reagiert habe auf den Anspruch, Neurophysiologie ist Wahrheitslehre, weil in diesem sogenannten naturalisierten Erkenntnistheorie-Zusammenhang, also wenn die Neurophysiologie jetzt verantwortlich ist, nicht nur dafür herauszufinden, in welchem Zeitabschnitt die Neurotransmittersubstanz dorthin kommt, sondern auch herauszufinden, was es heißt, dass es wahr ist, dass die Neurotransmittersubstanz dort und dorthin kommt. Wenn wir diese Naturalisierung vornehmen, dann haben wir sozusagen den entscheidenden Gegenzug. Das ist genau die Alternativposition zu dem, was da steht. Frege sagt in aller erdenklichen sozusagen Schroffheit und Direktheit, dass Wahrheit, dass die Untersuchung von Bedingungen der wahren Zuschreibung, der Zuschreibung von Wahrheit, nicht in demselben Sinn in die Praktiken hineinfällt, die sich dieser Zuschreibung von wahren Sätzen bedienen. Das ist etwas, was allgemeiner ist, und das passt natürlich genau in das traditionelle Verständnis der Logik. Die Logik beschäftigt sich nicht damit, wie wir Wahrheiten aus dem Bereich der Biologie oder Wahrheiten aus dem Bereich der Geschichte oder Wahrheiten aus dem Bereich der Statistik herausfinden, sondern die Logik beschäftigt sich damit, was es ist, was wir tun, wenn wir Wahrheiten herausfinden. Punkt. Und es ist nicht allzu schwierig nachzuvollziehen, dass man an dieser Stelle so einen Qualitätsswitch motivieren kann, zumindest, indem man sagt, Wahrheit kommt doch offensichtlich in der Biologie, in der Statistik und in der Geschichte vor. Und wenn es einen Sinn haben soll, dass das alles Wissenschaften sind, dann müssten sie etwas gemeinsam haben durch diesen Gebrauch von Wahrheit, und unsere Untersuchung der Gebrauchsweise von Wahr in diesen einzelnen Wissenschaften kann nicht in die Wissenschaften fallen, sondern beschäftigt sich mit dem, was wir in all diesen Wissenschaften für gegeben und für praktizierbar annehmen, indem wir sie Wissenschaften nennen, indem wir sagen, es handelt sich um Aktivitäten, die auf geordnete Art und Weise Behauptungen produzieren, denen widersprochen werden kann, um das kurz mal so zu sagen.